Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Parteienforscher Michael Koss. Guten Tag, Herr Koss.
Guten Tag, Frau Schäfer. Hallo.
Und guten Tag natürlich an Sie alle, die Sie uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Wie ist es Ihnen gegangen am Wochenende, Herr Koss, mit den Bildern, die wir gesehen haben von den Demonstranten auf den Treppen des Reichstagsgebäudes?
Ja, ich fand das natürlich furchtbar und abstoßend. Und weiß noch heute nicht, ob ich mich mehr darüber wundere, dass es dazu gekommen ist. Das war ja ein Stück weit absehbar, vielleicht nicht mit der Treppe. Mhm. Oder über die Tatsache, dass sich eben Leute, die eher aussehen, als wären sie dem Hippie-Milieu zugehörig, trotz allem nicht davon haben abhalten lassen, an anderen Stellen der Demo da mitzulaufen.
Mhm, also, dass sich sozusagen die einen und die anderen da zusammentun, genau. Und an diese Bilder tatsächlich, dieser Fahnen auf dieser Treppe. Das waren Bilder, die wir vielleicht so schnell nicht vergessen können. Männer mit diesen Fahnen, unter anderem eben auch dieser schwarz-weiß-roten Fahne des Kaiserreichs auf den Stufen des Reichstagsgebäudes. Herr Koss, diese Fahne steht ja in rechtsextremen Kreisen ganz klar für die Ablehnung der Bundesrepublik. Wie sind diese Bilder zu bewerten? Man kann sagen, alles gar nicht so schlimm, wird alles überbewertet. Wir hören mal ganz kurz den Journalisten von der Zeit, Bernd Ulrich, der hat gestern Abend das so formuliert.
Das Herz der Demokratie ist viel zu groß und diese toxisch-männlichen Würstchen, die da versucht haben, die Treppe hochzusprinten. Das kann doch nicht im Ernst als Angriff auf die Demokratie interpretiert werden.
Würden Sie ihm zustimmen?
Jetzt muss ich Ihnen leider eine sozialwissenschaftliche Antwort geben.
Bitte, nein. Tun Sie das.
Ja, also ich stimme Ihnen in dem Sinne zu, wenn man das rein numerisch betrachtet. Und das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden. Wir haben ja auch gerade Frau von Storch in den Nachrichten gehört. Das sind natürlich nicht viele, das ist keine Volksbewegung, um das gleich nochmal zu sagen. So. Gleichzeitig sind Bilder entstanden. Und Bildern ist es wahnsinnig egal, wie viele Leute um sie rumgestanden haben. Wichtig ist, was darauf zu sehen ist. Und es sind eben genau jene Bilder, die Sie beschrieben haben, die Reichskriegsflagge vor dem Reichstag entstanden. Und das freut die Völkischen ungemein. Und das kann man vermarkten. Und das macht man, das ist sozusagen zur Wiederverwendung. Und die Bilder sind jetzt da. Und das ist der abstoßende Teil. Sie hatten mich gefragt, wie ich das finde. Und ich finde es einfach abstoßend, dass Leute mit solchen Dingen, die an historische Ereignisse anknüpfen, die man einfach unter keinen Bedingungen gut finden kann, ja, dass sie daraus meinen, politischen Mehrwert saugen zu können, ist schlicht und ergreifend abstoßend. Aber um zurückzukommen, in gesamtzahlmäßig kann ich die Würstchen-These zumindest auch ein bisschen stützen von Herrn
Also
Ulrich.
Es waren 38.000, also knapp 40.000 Demonstranten insgesamt. Es waren 300, 400, die es vielleicht da auf die Treppen des Reichstagsgebäudes geschafft haben. Insgesamt also wenig Menschen. Aber wenn Sie sagen, die Bilder haben Gewicht, dann sind Sie sich einig mit dem Soziologen Andreas Kemper. Der hat auch gesagt, hier bei uns in Fazit in Deutschlandfunk Kultur, das seien ganz wichtige Bilder für die Rechten, die da entstanden seien.
Der Faschismus nimmt seine Stärke aus Symbolen, aus den Mythen. Der Faschismus arbeitet mit Mythen, das sagen die auch selber. Also das sagt auch Höcke in seinen Reden, wir brauchen mehr Mythen, wir brauchen Bilder.
Würden Sie da auch zustimmen?
Absolut. Ein Stichwort, was man noch hinzufügen kann, ist eben diese, was die rechten Vordenker Metapolitik nennen. Ja, man will einfach auf so einer Gefühlsebene die Leute schon einnehmen oder eben in diesem Fall abschrecken. Ja? Es soll einfach signalisiert werden, dass der Reichstag keineswegs nur diese Zone der, aus der Sicht dieser Extremisten der gelenkten Demokratie ist, sondern eben auch schon teilweise befreit worden ist. Ja, das ist das, was damit transportiert werden soll. Und guckt man sich nur die Bilder an, kann man kann ich verstehen, dass man daraus ableiten will. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Und ich hoffe, dass man dadurch, indem man sich darüber bewusst ist, sich auch klarer werden kann, dass da Grenzen verlaufen müssen und dass das nicht einfach nur so ein Bild ist und dass diese Leute gefälligst bestraft gehören, aber ordentlich.
Ja. Natürlich müssen wir gleich noch drüber sprechen, wie konnte das denn passieren? Das ist natürlich eine große Frage heute, aber jetzt erst noch mal bei den Bildern gedanklich geblieben. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eben diesen Satz gesagt, das sei ein unerträglicher Angriff auf das Herz der Demokratie. Und es ist ja in der Tat so, dass alle Parteien diese Sache, die so passiert ist, wie sie passiert ist, kritisiert haben, auch die AfD. Beatrix von Storch haben Sie eben schon zitiert. Wir hatten sie vorhin in den Nachrichten. Wir hören Sie noch mal, was sie eben beim SWR gesagt hat.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist auch nicht in Ordnung, genauso wenig in Ordnung, wie es war, dass Greenpeace am 3. Juli den Reichstag tatsächlich erstürmt hat. Sie saßen auf dem Dach. Sie saßen uns während einer Plenarsitzung auf dem Dach und wir haben von oben Transparente heruntergerollt. Das war genauso nicht in Ordnung. Nur da hat sich niemand drüber aufgeregt. Und was sie jetzt machen, ist, sie reduzieren diese ganze berechtigte Anliegen, diese ganze Bürgerbewegung aus der Mitte der Gesellschaft, die den ganzen Tag friedlich demonstriert hat, auf diese einen Punkt.
Also sie sagt im Grunde, das ist nicht zulässig, dass wir jetzt diese ganze Demonstration auf diese 400 reduzieren, die dann auf den Stufen des Reichstagsgebäudes waren.
Nein, was sie in meinen Augen sagt, ist, ja, ihr habt recht, aber, also das ist ja eine Strategie, eine ewige Strategie aus dieser Schublade des Populismus. Ne? Das stimmt natürlich, es ist bedenkenswert, aber es gibt ja noch viel schlimmere Dinge und es sind nur ein paar Leute. Furchtbar, damit hat man das gleich wieder direkt zurückrelativiert. Ja? Und es war ja nicht aus Zufall ein junger, alternativer Mensch in der ersten Reihe. So, das ist das eine. Das andere dann natürlich die Gleichsetzung mit etwas, was man nicht gleichsetzen kann. Das würde ich vielleicht auch gerne betonen. Wenn Greenpeace den Reichstag stürmt, aus Sicht von Frau von Storch, dann und da Transparente vom Dach abrollt, haben diese Transparente, egal wie böse man Greenpeace gegenüberstehen möchte, nichts damit zu tun, einen Angriff auf die Demokratie zu starten. Das haben diese Fahnen, die dort gezeigt worden sind, sehr wohl. Gleichzeitig haben die Greenpeace-Leute meines Wissens keinen Polizisten Gewalt angetan. Es sind Flaschen auf Polizisten geworfen worden und noch viele Dinge mehr. Also das kann man nicht vergleichen, Frau von Storch. Und was sie da tun, ist einfach nur es rechtfertigen und sich klammheimlich freuen. Und das ist in meinen Augen verabscheuenswert.
Und dann auch wieder gefährlich.
Absolut. Es ist ein Angriff. Ein Angriff, so hat es der Bundespräsident gesagt, beinhaltet ja auch den Aspekt der Gewalt.
Was wir gestern gesehen haben um den Reichstag herum, das schlägt hohe Wellen. Drei einsame Polizisten, die sich dieser Menge wütender Demonstranten entgegenstellen mussten. Und eine Frage, die jetzt gestellt wird, ist die, ob die Bannmeile um den Reichstag herum erweitert werden muss. Hier im Studio auch. Ich begrüße Kirsten Lemke, Redakteurin im Studio, die sich mit der Sache noch mal eingehend beschäftigt hat. Frau Lemke, wie sind die Fakten? Gibt es eine Bannmeile um das Reichstagsgebäude im Moment?
Nein, es gibt keine Bannmeile, denn die hat es mal in Bonn gegeben, als dort noch Regierung und Parlament waren. Und man hat sich beim Umzug nach Berlin bewusst gegen eine Bannmeile entschieden. Es gibt dort einen sogenannten befriedeten Bezirk. Das war 1999 dann der Kompromiss, den die rot-grüne Koalition, die damals regierte, gefunden hat. Das heißt, es darf dort grundsätzlich demonstriert werden. Vorausgesetzt, der Parlamentsbetrieb wird nicht gestört dadurch. Und das sieht in der Praxis so aus, dass während der Sitzungswochen keine Demonstrationen stattfinden dürfen, dass aber außerhalb der Sitzungswochen dort Demonstrationen im Allgemeinen erlaubt werden.
Mhm. Herr Koss, würden Sie sagen, generell eine gute Regelung?
Ja, finde ich absolut. Der Reichstag ist riesengroß. Es ist ja wirklich ein massiger Klotz. Und ich fände es schwierig, den durch eine Bannmeile so abzuschotten, wie das bei dem wesentlich überschaubareren Bonner Parlament der Fall gewesen ist. Ein vierter Polizist wäre vielleicht etwas, worüber man nachdenken könnte. Ich würde sogar noch weitergehen.
Ironie funktioniert im Radio nicht.
Man muss bitte ich um Entschuldigung, es war ironisch gemeint.
Okay. Es gibt aber einen Zaun, Frau Lemke, so eine Absperrung schon, den man um das Reichstagsgebäude herum sieht.
Ja, das war, nachdem dann die Terrorgefahr zugenommen hat, hat man gesagt, die Menschen sollen nicht einfach ungehindert dort auf die Treppen, die man ja kennt. Man kennt dieses Westportal mit den Treppen davor, wo früher auch viele Fotos gemacht wurden. Jetzt ist es so, dass die Besucher des Reichstags durch einen Container-Marathon, hätte ich fast gesagt, also so eine Containerreihe müssen, dort sind die Sicherheitsüberprüfungen. Und erst wenn man da durch ist, kommt man direkt zum Gebäude. Und dieser Sicherheitszaun, der da gestürmt wurde am Samstagabend, das ist ein Dauerprovisorium. Das gibt es schon seit vielen Jahren. Langfristig soll das alles mal anders aussehen. Da gibt es eine Planung und die sieht vor einen sogenannten Aha-Graben. Das hat jetzt nichts mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu tun, sondern das ist ein Graben, den man eigentlich nicht sieht, sodass also die Optik des Gebäudes nicht gestört wird, wie jetzt durch diesen Zaun, sondern man geht daran und plötzlich merkt man, aha, da ist ja ein Graben. Das ist der Grund, weswegen das Ding so heißt.
Und den kann man dann auch nicht so leicht überwinden?
Der soll dann nicht so leicht zu überwinden sein. Die Planung läuft noch. Wann das fertig sein wird, ist noch offen. Aber grundsätzlich ist das dann so das Prinzip. Und dann wird ein Besucherzentrum gebaut, sodass diese Container dann verschwinden.
Mhm. Herr Kaus, es waren diese drei Polizisten am Anfang, später ist ja dann Verstärkung gekommen. Sie würden sich wahrscheinlich gewünscht haben, wie zum Beispiel auch Olaf Scholz, dass die Sicherheit besser gewahrt worden wäre. Olaf Scholz hat sich ja dann nachher so geäußert, dass er gesagt hat, diese Sicherheitszone müsse ausgeweitet werden.
Ja, die Sicherheitszone, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, würde ich sagen. Die Sicherheit gewährleisten und die Sicherheitszone ausweiten, das würde ich im Zweifelsfall tatsächlich noch drauf ankommen lassen und erstmal der Reihe nach sozusagen vorgehen. Gerade, was mich irritiert, ist, dass ja es diesen Verbotsantrag ohnehin gegeben hatte, die Demo eben nicht zu genehmigen, sagen wir es so. Teil des Ganzen war ja die Befürchtung, dass es dort gewaltsam zugehen könnte und dass die Rechtsradikalen auf Symbole abgesehen haben. Das ist ja nicht nur uns hier in der Sendung, sondern auch insgesamt hinlänglich bekannt, sodass natürlich zu hoffen gewesen wäre, dass da mehr Polizisten gestanden hätten. Was mir aber nicht ganz klar ist in der ganzen Sache, das könnte man ja zumindest noch erwähnen, ist, dass im Bundestag der Bundestagspräsident das Hausrecht hat. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die, was das, so wie ich es verstehe, was innerhalb sich der Türen abspielt, sondern auch den Bundestag als solchen. Ich weiß also nicht, inwiefern nicht die Bundestagspolizei eigentlich auch hätte da eingreifen müssen. Aber ich will es nur ansprechen, ich bin mir da auch nicht sicher, bin kein Jurist.
Zur Bundestagspolizei kann ich jetzt nicht sagen, aber das Hausrecht wird normalerweise durchgesetzt von der Berliner Polizei. Okay. Also es gibt so eine Aufteilung, das ist die Absprache, die Bundespolizei, die schützt zum Beispiel das Kanzleramt und das Innenministerium, die Berliner Polizei, den Reichstag, das hat man so aufgeteilt. Und insofern wäre die dann zuständig gewesen. Aber die war, wie der Innensenator ja auch heute noch mal vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses gesagt hat, eben abgelenkt durch die Randale vor der russischen Botschaft, unweit des Reichstags unter den Linden. Mhm. Da flogen Flaschen, da wurden Kräfte abgezogen. Und dann sagt Innensenator Geisel, es habe nur 1 bis 2 Minuten gedauert, bis die dann wieder zum Reichstag zurückkam. Mhm. Aber das waren diese Minuten, wo wir die drei Polizisten gesehen haben.
Ja, also der Berliner Innensenator, eben Andreas Geisel, SPD, der wird vielfach kritisiert und der sagt, naja, ich habe es ja eben, wie Sie sagen, Herr Koss, verbieten wollen, aber dann durfte ich das ja nicht wegen der Gerichtsentscheidung. Es wurde ja gesagt, die Meinungsfreiheit ist eben ein hohes Gut und das ist ja auch so. Und er sagt aber, Herr Geisel, er meint, wir dürfen die nicht gewähren lassen im Sinne der Meinungsfreiheit, die sozusagen gegen die Meinungsfreiheit sind.
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, diese Demo hätte verboten werden können, wenn Herr Geisel sich da allein auf den Hygieneschutz bezogen hätte in seinem Verbotsantrag. Und das, glaube ich, hätten sich auch viele in seiner Behörde gewünscht. Er hat das aber vermischt mit dem Angriff auf die Demokratie. Und ja, die Demokratie ist bei uns wehrhaft, aber sie muss halt auch tatsächlich viel aushalten. Das vollziehe ich auch nach. Das heißt, er hat sich da selber keinen Gefallen getan. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Eigentor geschossen. Mhm. Und ein Verbotsantrag, der sich auf die Masken bezogen hätte, wäre auf jeden Fall besser und auch aussichtsreicher. Ich glaube, das kann man sagen. Also gewesen. Das wäre Trumpf gewesen. Und dass man natürlich die anderen Befürchtungen hat, das wäre seine goldene Gelegenheit gewesen, nochmal auf die Berliner Polizeipräsidentin hinzuwirken, den Schutz der Gebäude, russische Botschaft, Siegessäule, wie auch immer, drei Brandenburger Tor und eben Reichstag besser zu, und zwar immer gleichzeitig zu gewährleisten.
Jetzt soll es, Frau Lemke, eine Sondersitzung des Ältestenrates im Bundestag geben. Was erwarten Sie?
Ich kann mir vorstellen, dass darüber diskutiert wird, was jetzt diskutiert wird, nämlich ob man etwas ändern muss. Und da ist jetzt gerade doch wieder die Bannmeile in der Diskussion. Mhm. Also es wird vereinzelt gefordert und witzigerweise geht da zum Beispiel innerhalb der CSU, gehen die Meinungen total weit auseinander. Da sagt dann der Rechtspolitiker Volker Ulrich, das Demonstrationsverbot am Bundestag soll ausgeweitet werden, also auch auf die sitzungsfreie Zeit, also Stichwort Bannmeile. Und der Innenstaatssekretär, CSU-Staatssekretär im Innenministerium, Stefan Mayer, der sagt, es sei keine Änderung notwendig. Bei den Grünen sagt man, naja, man müsse das ein bisschen besser schützen. So haben sich Herr Habeck und Konstantin von Notz geäußert, ohne so konkret zu sagen, wie weit sie da eigentlich gehen wollen.
Wir blicken gemeinsam jetzt nach Belarus. Die Demonstranten in Berlin konnten einfach sich mal auf der Treppe des Reichstagsgebäudes aufbauen. Sowas können die Demonstranten, kann die Opposition in Belarus natürlich nicht. Der Machthaber Lukaschenko geht hart gegen die Demonstranten vor, auch übrigens jetzt ja gegen die Vertreter der Medien. Die Opposition hat zu Streiks aufgerufen in den Staatsbetrieben. Lukaschenko droht allen eigentlich, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, auch mit dem Verlust insgesamt der Existenz. Er hat sich gezeigt mit einer Maschinenpistole vor dem Präsidentenpalast. Und manche sagen ja, dass er sich von Anfang an auf einen Bürgerkrieg vorbereitet hätte. Wir hören mal einen Politikwissenschaftler, Valery Kabal-Lewitsch, aus dem Bericht von Christina Nagel.
Dass er nicht das Innenministerium mobilisiert, um den Palast vor friedlichen Demonstranten zu schützen, sondern die Armee, dass er selbst eine Kalaschnikow in die Hand nimmt, das zeigt, dass er wirklich einen Krieg führen will. Er bereitet sich auf einen Bürgerkrieg vor und ist bereit, für den Machterhalt wirklich alles zu tun.
Denken Sie, dass es so sein könnte, dass er sich wirklich auf einen Bürgerkrieg vorbereitet?
Ich möchte vielleicht zunächst sagen, beim letzten Satz habe ich so ein bisschen gedacht, geht das jetzt um die USA oder um Belarus? Das nur am Rande. Also es scheint ja gerade so ein Muster zu sein, ja, die Konfrontation als Amtsinhaber wirklich um jeden Preis zu suchen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit den weißrussischen Verhältnissen so wenig vertraut bin, dass ich dem, was der Kollege gerade schon sagte, da nichts hinzufügen möchte, aber ich würde eher auf das Muster verweisen wollen, ja, diesen Unmut, der sich kundtut, der dann oft, und das finde ich an der ganzen Sache so ein bisschen problematisch, so naiv, einseitig und vor allen Dingen kurzfristig von außen, anderen Ländern, angefacht wird und dann stehen die Leute da irgendwann auf dem Marktplatz, werden niedergeschossen, niedergeknüppelt, was auch immer. Ja, und dann zieht die Karawane der westlichen Wahrnehmung weiter und entweder wird das nächste Problem diskutiert, aber was dann daraus wird, Stichwort arabischer Frühling, Stichwort, was es in Georgien vor Jahren schon gab, das heißt, interessiert dann nicht mehr so richtig. Das sehe ich so ein bisschen als Problem an der ganzen
Sache. Sie würden sich Unterstützung vom Westen wünschen?
Entweder oder. Also wahrscheinlich wäre es tatsächlich klüger, dem Ganzen mit etwas weniger normativen Untertönen zu begegnen, sondern sich erstmal wirklich zu versuchen, noch viel klarer darüber zu werden, was da eigentlich los ist und was genau die Alternative zum bestehenden Regime ist. Das scheint mir zumindest als Zeitungsleser in dieser Frage völlig unklar zu sein. Bricht da jetzt die Demokratie aus, wenn die Demonstranten sich durchsetzen oder wird ein Regime gegen das andere ausgetauscht? Ist mir vollkommen unklar und deswegen tue ich mich jetzt erstmal schwer, so sehr ich sozusagen natürlich mit allen Freiheitsbestrebungen sympathisiere, herzugehen und mit Patentrezepten aufzuwarten.
Ja, Patentrezepte sind wahrscheinlich tatsächlich nicht angebracht. Es gibt ja aber eben tatsächlich diese starke Opposition. Es gibt den Oppositionsrat jetzt auch, in dem auch eine Literatur-Nobelpreisträgerin ja sitzt. Das ist Svetlana Alexejewitsch, die übrigens auch vor dem Bürgerkrieg gewarnt hat. Also ich habe doch das Gefühl, da ist eine gewisse Struktur, die eventuell da schon die Regierungsgeschäfte übernehmen könnte.
Ja, es gibt auf jeden Fall diese Anzeichen und ich denke jetzt irgendwie einfach weiter. Was macht man da, wenn man weiß, ne, also in puncto Waffengewalt und Bereitschaft, die einzusetzen, macht Lukaschenko natürlich keiner was vor. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, dass ich da blank bin. Ich kann Ihnen da keine für mich befriedigende Antwort auf die Frage geben. Ja? Das Ganze jetzt von außen anzufachen und die Leute da sozusagen reinzuschicken, da strecke ich einfach vor zurück. Ja? Bei aller Grundsympathie, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will ja nicht das Wort für Lukaschenko hier in eine Lanze brechen, überhaupt nicht.
Aber haben Sie den Eindruck, dass Europa die Sache angefacht hätte?
Was heißt angefacht? Das auf keinen Fall, nein. Also das ist ja auch so ein verschwörungstheoretischer Mythos, den ich jetzt nicht anhänge. Aber natürlich die Sanktionen und die wohlgefällige Berichterstattung über die Proteste. Übrigens, und das würde ich nur am Rande auch mal ansprechen, immer mit jungen, knapp angezogenen, schlanken Frauen als Protagonistinnen des Ganzen. So richtige Covermodels auf allen Bildern. Ja. Das irritiert mich schon auch. Da wird auf jeden Fall auch eine Form von Bildpolitik in meinen Augen gemacht. Sehe ich schon kritisch, gerade wenn ich einen Satz noch sagen darf und dann schweige ich, vor dem Hintergrund, dass wenn die EU hergeht und die sehe ich da als Hauptakteur und Rechtsstaatlichkeit einfordert und zwei solche, wie mein Vater vielleicht gesagt hätte, Flitzpiepen wie Viktor Orban und den verbleibenden Kaczynski in Polen, Jaroslaw, ich weiß jetzt dessen Vornamen gerade nicht, in den eigenen Reihen hat, dann würde ich auch sagen, ist das auf jeden Fall auf so einer Glaubwürdigkeitsebene auch noch sehr ausbaufähig. Entschuldigung, schon wieder Ironie, aber ich glaube, es wird klar.
Wir lassen es mal so stehen. Michael Koss, Parteienforscher. Ein Thema ist die Linke und die Frage, wer wird sie denn in Zukunft führen? Nach Katja Kipping hat auch Bernd Rixinger ja jetzt bekannt gegeben, dass er sich zurückzieht von der Parteispitze. Jetzt braucht also die Linke eine neue Spitze. Da sind zwei Kandidatinnen im Gespräch, Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow. Herr Koss, kennen Sie die beiden?
Aus der Zeitung, ja, aber nicht persönlich, nein.
Die
ich habe mal tatsächlich über die Linkspartei was gearbeitet, aber da waren die beiden, ich glaube, noch nicht mal auf der Nachwuchspolitikerinnen-Radar der Linkspartei.
Also ich frage es ja deshalb, weil vielleicht sind vielen von uns diese Namen eher nicht geläufig. Und das ist doch eigentlich eine Frage, die sich mir öfter stellt. Warum sind die Parteien darin, sozusagen Nachfolger aufzubauen für die Parteispitze, oftmals so zögerlich?
Ja, ich würde da jetzt sogar sagen, dass das ja eigentlich auch ganz ehrenwert ist, dass man eben vielleicht die Dinge nicht so stark immer nur auf Persönlichkeitsfragen runterbricht, sondern die eigentlich spannende Frage auch bei der Linkspartei jetzt ist ja eben, wie hältst du es mit der Regierungsbeteiligung? Baust du dich jetzt auf als Linkspartei, wo die Chance, zumindest so groß ist, wie vielleicht eigentlich noch nie, würde ich sagen. Ja, wie groß sie am Ende ist, das steht jetzt
das
in den Sternen. Genau,
ja.
Das ist, aber sie ist jedenfalls größer. Mhm. Alleine weil mit Oskar Lafontaine jemand weg ist oder keine Rolle mehr spielt, der in einer Kooperation mit der SPD schlussendlich, selbst wenn sie formal zustande gekommen wäre, relativ schnell im Wege gestanden hätte. So, und die beiden Damen, so ist es jetzt auch nicht. Also nur weil ich sie nicht persönlich kenne, ich finde schon, dass die beide ihre Rolle spielen. Frau Welsow könnte jetzt auch sozusagen dem Normalsterblichen bekannt sein, weil sie es war, die Björn Höcke den Herrn Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Stichwort Symbole, ja, das war auch damals eins bei seiner kurzfristigen Ministerpräsidentenwahl im Februar. Frau Witzler ist ja die Linkspartei-Chefin in Hessen, die damals sich schon fast handelseinig war mit einer SPD-Politikerin, deren Name mir nicht einfällt, die fast Minister Ypsilanti, Andrea Ypsilanti, die Ministerpräsidentin geworden wäre. Damals hat schon Frau Witzler das Zügel in der hessischen Linkspartei zumindest
okay,
in der Hand gehabt.
Also Sie sehen so die Linke eigentlich ganz gut aufgestellt.
Na gut, jetzt kommen wir. Dann mache ich das. Die Einladung nehme ich natürlich auch dankend an. Naja, also ist es klar, dass da, wenn man jetzt eben wirklich die Dinge so betreibt, wie sie heute betrieben werden, mit Zuspitzung, Personalisierung, dann kann man genauso gut sagen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Die Linkspartei ist die Partei, die machen kann, was sie will und am Ende zwischen 7 und 9% landet. Sie sich mal, das ist die einzige Partei, deren Umfragetrend eine Linie ist.
Also ja. Bundestagswahl 2017 knapp über 9%.
Das war ein Allzeithoch, wenn Sie so wollen. Ne? Und dann pendeln die sich genau in dem Korridor ein
und
kommen
Sie
da nicht raus.
Ja, Sie hätten gerne 15%. Das war immer so die Marke und haben Sie nicht erreicht. Ist das ein Personalproblem oder ein Problem des Themas?
Ich sehe es eher als strukturelles, auch gesellschaftliches Problem an. Ich glaube nicht, dass das Segment, nach dem die Linkspartei da schielen will, vorhanden ist. Auch selbst wenn die SPD alles falsch macht, Klammern noch mehr als ohnehin, sehe ich keinen 15% Wählerpool. Klar, wenn man jetzt irgendwie eine wahnsinnigen charismatische Persönlichkeit an der Spitze hätte, die und alles läuft darauf zu oder so, aber nicht dauerhaft sozusagen, das sehe ich nicht. Denn der Hauptkonkurrent bei dem, was da fehlt, in dem Sinne hatte Sarah Wagenknecht schon immer recht, ist natürlich auch die AfD, die einfach einige Leute, die durchaus eigentlich mit einem umfassenden Umverteilungsprojekt sympathisieren könnten, es vorziehen, sich an der Wahlurne migrationskritisch, sagen wir es mal so, zu verhalten. Und die sind für die Linkspartei, scheint es mir, auch tatsächlich nicht erreichbar momentan.
Worauf konzentriert sich denn die Linkspartei als Thema? Auf Klimaschutz, Digitalisierung, Feminismus, Wohnungsnotstand, oder?
Wenn Sie 10 führende Persönlichkeiten der Linkspartei fragen, genau die Frage stellen, kriegen Sie ungefähr 20 verschiedene Antworten, würde ich sagen. Das ist natürlich Teil des Problems. Es gibt all diese Themen, aber eine ganz klare Themenhierarchie kann ich zumindest nicht ausmachen. Deswegen kann ich Ihnen die, glaube ich, wie jeder andere in der Linkspartei auch nicht wirklich beantworten.
Aber
jeder hat da seine Suppe,
ja.
Aber der große Kessel, der ist noch nicht angefeuert worden.
Aber auf der Seite des Habens sozusagen steht zumindest der Ministerpräsident in Thüringen. Der,
absolut. Ja. Stichwort eben Persönlichkeiten, die eine Rolle spielen.
Bodo Ramelow.
Ist eine Idealkonstellation natürlich, die da funktioniert hat, die jetzt auf Bundesebene nicht wiederholbar ist. Aber was auf Bundesebene machbar ist, wäre ein, wie soll ich sagen, ein echtes Signal an Rot und Grün, also an SPD und Grüne, für eine Koalitionsbereitschaft. Und das scheint mir auch der Hintergrund der Tatsache zu sein, dass die letzte Wunderwaffe der Linkspartei oder ist ja immer noch einzige auf Bundesebene, Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher ist und gerade hart daran arbeitet, eben den größten Knackpunkt eines gemeinsamen Handelns abzuräumen, nämlich die Forderung, die NATO abzuschaffen, die natürlich nicht umgesetzt werden könnte. Genau. Ja. Und er arbeitet dran und dann könnte man den Nachwuchs, wer auch immer das ist, wie bekannt auch immer der ist, machen lassen.
Der Bundesfinanzminister und auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat jetzt einen Vorschlag, man kann vielleicht sagen, aus der Versenkung geholt, einen alten SPD-Vorschlag. Die Gutverdienenden sollen höher besteuert werden. Er möchte für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und das ruft dann gleich die Kritiker auf den Plan, die sagen, ja, aber es sind eigentlich nicht die Gutverdiener per se, die höher besteuert werden sollten, sondern wenn schon höhere Steuern, dann sollte sich das an die Kapitalgesellschaften richten. Was sagen Sie, Herr Koss?
Erstmal, das schließt sich ja nicht aus, also würde ich jetzt sagen.
Insgesamt höhere Steuern für alle, die gut Geld verdienen.
Ja, auf jeden Fall, seien es natürliche oder juristische Personen. Aber es scheint mir vollkommen klar, dass Ungleichheit relativ, egal wie man sie misst, sie nimmt zu. Ja? Über das Niveau können wir streiten, aber das muss nicht sein aus meinen Augen. Es gibt genügend staatliche Aufgaben, es sind genügend staatliche Ausgaben getätigt worden, sodass man irgendwoher Geld holen muss und dass Leute, die mehr haben, da als Erste in Frage kommen. Das sehe ich ehrlich gesagt als eine Formel der Selbstverständlichkeit an. Gleichzeitig, wenn ich noch einen Satz sagen darf, hätte ich jetzt mir auch da gewünscht, ein bisschen mehr strategische Zurückhaltung, weil es sich, glaube ich, mit der Forderung, eben weil sie, da musste ich schmunzeln, hat sie gesagt, sie ist sehr alt, aus der Versenkung geholt, damit ist die ist der SPD schon so oft um die Ohren geflogen. Und ich sehe keinen Grund zu der Vermutung, dass das diesmal anders ist.
Ja gut, man könnte natürlich sagen, es ist trotzdem ein Herzensanliegen und die SPD bleibt dabei und bringt es eben jetzt nochmal an. Und man kann ja auch auf dem Standpunkt stehen, dass man sagt, derzeit ist der Staat bereit, viel Geld auszugeben, um vieles aufzufangen und da können sich die Gutverdiener auch daran beteiligen.
Ja, das ist ein guter Hinweis, was Sie sagen. Das ist wahrscheinlich der Versuch, dieser ewigen, was man asymmetrische Demobilisierung nennt, die SPD-Klientel gar nicht zur Urne gehen zu lassen von der Merkel-CDU, ja, dem etwas entgegenzusetzen und sozusagen das Kernklientel anzusprechen. Ich fürchte, die SPD gewinnt die Wahl, indem sie Leute für sich von sich überzeugt, die vielleicht irgendwann schon mal SPD gewählt haben, aber sich jetzt nicht als in der Wolle gefärbte Rote verstehen. Und genau denen kann man jetzt auf der Mitte-Rechts-Spektrum wieder das Gift des, wo kommen wir denn da hin? Und das kann ja wohl nicht angehen und Arbeit muss sich doch lohnen. Alles das kann denen jetzt wieder in den Pelz geträufelt werden. Mhm. Und das veranlasst mich dazu, da ein bisschen eher skeptisch das zu sehen.
Also Sie denken, er hätte es lieber nicht sagen sollen.
Mir scheint das sowieso ein Zugeständnis an die Parteivorsitzenden zu sein. Olaf Scholz sehe ich jetzt auch noch nicht so richtig als den Besteuerungspriester der Bundesrepublik an. Und deswegen, immer dran denken, nie drüber reden. Das hätte ich der SPD gewünscht in
das,
der Frage.
Das finde ich erstaunlich, weil über was man nicht redet, kann man ja auch nicht durchsetzen.
Man kann es dann machen, wenn man in der Position dazu ist. Okay, ja. Muss die Leute nicht völlig im Dunkeln lassen, aber das Ding jetzt, die Kerze jetzt, wo sind wir denn? Ein Jahr vor der Wahl anzustecken. Ja,
Meinen Sie, das hilft der SPD sozusagen nicht? Weil dann eben ja auch gesagt würde, wer sind Gutverdiener? Das sind die, die mehrere hunderttausend Euro verdienen, hat Scholz gesagt. Und das trifft dann eben auch die Handwerker, das trifft Inhaber von Personengesellschaften, das trifft dann die Mittelschicht, die dieses Land trägt.
Zumindest wird das die Rhetorik dagegen sein, die altbekannte. Ja? Ich meine, der Antikommunismus, der zieht jetzt schon fast nicht mehr, aber natürlich atavistisch sozusagen wird das immer noch versucht, diese Reflexe zu bedienen. Ja, das ist die DNA der CDU. Und in dem Sinne sehe ich es einfach als so einen Abspielfehler in der eigenen Abwehr an, wo die gegnerische Sturmreihe sich natürlich bedankt den uralten Trick wieder ausfährt.
Wenn er jetzt gesagt hätte, wir sind dafür, Kapitaleinkünfte und Erbschaften in Zukunft höher zu besteuern?
Käme ihm ein bisschen entgegen bei der Sache, wenn ich mich richtig erinnere, dass es Gerhard Schröders Regierung war, die die Erbschaftssteuer so reformiert hat, wie sie sich jetzt verhält, nämlich ziemlich erbenfreundlich. meines Wissens meine, mit Vorbehalt. Halt so, ne? Sein, ne? Ja. Mhm. Und da wäre die nächste offene Flanke. Ich glaube, man hätte das, und das ist nicht illegitim aus meiner Sicht, das ist einfach der politische Wettbewerb, so wie er läuft. Man hätte sagen müssen, wir nehmen mehr Geld in die Hand und wir holen es uns da, wo es ist. Und das wäre dann auch gut gewesen.
Und ohne das zu spezifizieren.
Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt quasi ohne Not. Ja. Mhm.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit den drei Polizisten getroffen, die sich gestern den Demonstranten entgegengestellt haben. Herr Koss, wir haben darüber gesprochen natürlich in dieser Stunde. Und was hat Herr Steinmeier gesagt? Er hat gesagt, unsere Demokratie lebt und kann sich ihrer Feinde erwehren. Da hat er Ihnen aus dem Herzen gesprochen, oder?
Vollumfänglich. Finde ich super. Und insbesondere auch, weil man hoffentlich so den Versuch unternommen hat, Gegenbilder, ja, zu erzeugen, eben die wehrhafte Demokratie in irgendwas zu gießen. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwas entstanden. Er gibt denen die Hände, die freuen sich auf der Treppe vor seinem Amtssitz, wie auch immer.
Werden wir gleich mal, ja, gucken, genau.
Und dann hat er da das Beste gemacht, was seine Rolle im deutschen politischen System so hergibt, dieses Bundespräsidenten.
Und ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Stunde hier waren. Vielen Dank.